Er ist Philosoph, Geistes- und Religionswissenschaftler sowie Sachbuchautor und Direktor des IKF, Institut für Kommunikation und Führung in Luzern. Und er schrieb in diesem Jahr das Buch Informationeller Pragmatismus zur Philosophie der digitalen Transformation. In seinem Buch entwickelt er eine kluge, zugängliche und vor allem hochaktuelle Antwort auf eine Welt, die immer schneller, datengetriebener und gewiss in vielen Fällen auch unübersichtlicher wird. Dabei ist digitale Transformation ein Ausdruck, der nach viel Technik klingt. Doch was passiert eigentlich auf der Ebene unseres Denkens, unserer Werte, unseres Weltverständnisses? Dazu spreche ich heute mit Professor Dr. David Krieger. Und wir sprechen auch über sein Buch Informationeller Pragmatismus, das, so meine Sicht, frischen philosophischen Wind in diese Debatte bringt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio. Guten Morgen, David. Von Herzen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich und für meine Neugierde, für meine Fragen zu Ihrem aktuellen Buch. Herzlich willkommen.
Okay, es freut mich.
Ich bin sehr neugierig auf Ihre Antworten. Daher würde ich gleich in Medias Res gehen, außer Sie haben im Vorfeld eine Frage an mich.
Nein, legen wir los.
Legen wir los. David, informeller Pragmatismus, also Ihr Buch heißt ja Informeller Pragmatismus zur Philosophie der digitalen Transformation. Dieser Titel, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, das ist ein bisschen sperrig. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mit Ihnen eintauchen, vielleicht ganz erstmal in den informellen Pragmatismus. Was ist das? Warum schreiben Sie in Ihrem Buch, das ist die Antwort auf die Herausforderung unseres 21. Jahrhunderts? Was meinen Sie damit? Warum schreiben Sie gerade informeller Pragmatismus und warum brauchen wir gerade so eine Art der Philosophie?
Seit der Antike hat die Philosophie immer das wahre Wissen der Philosophen vom Alltagswissen der normalen Menschen unterschieden. Die Philosophen waren diejenigen, die die Wahrheit erkannten, und die normalen Menschen hatten bloße Meinungen. Die Philosophie suchte die ewigen, unwandelbaren Ideen der Vernunft, während die normalen Menschen sich mit der materiellen Welt auseinandersetzen müssten. Diese Unterscheidung schlägt sich auch in der bekannten Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis nieder. Das wahre Wissen ist die Theorie und das Alltagswissen der Praktiker ist nur wahr genug, um zu funktionieren. Es ist das Wissen, das man braucht, um Steine zu hauen, Holz zu bearbeiten, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben und natürlich auch Werkzeuge, Artefakte und sogar Kunstwerke aller Art herzustellen. Für die Philosophie bis heute gilt immer der Vorrang der Theorie über die Praxis. Die Kontemplation in irgendeiner Form der reinen Ideen war immer höher bewertet als das Wissen um praktische Angelegenheiten. Nun, der Pragmatismus kehrt dieses alte Schema um und sagt, dass alles Wissen, auch die Philosophie und die Wissenschaft, aus der Praxis stammen. Der Pragmatismus behauptet, dass der praktische Umgang mit der Welt die Quelle alles Wissens ist und nicht die reine Vernunft. Also so viel für Pragmatismus. Nun, die andere Frage, also was hat das mit Information zu tun? Nun, die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was Praxis bedeutet. Für den Pragmatismus ist Praxis jede Interaktion des Menschen mit der Welt. Und alles, also alles, was wir tun, ist in irgendeiner Art und Weise eine Interaktion mit der Welt. Nun, wann immer wir etwas tun, egal was es ist, diese Interaktion mit der Welt Und hier ist die Verbindung zu Information. Diese Interaktion produziert und konstruiert Information. Wenn ich nur meinen Finger bewege, zum Beispiel, oder wenn ich einen Kaffee mache, ist die Welt dadurch anders geworden. Und das, was anders ist, oder diese Andersheit, das ist Information. Diese kleinen Informationen, die so entstehen im Laufe unseres Lebens, sie summieren sich zusammen zu einem Gesamtbild, ja sogar zu einem Weltbild, könnte man sagen. Also Leben ist Interaktion und aus jeder Interaktion entsteht Information und die Welt, in der wir leben, ist die Summe aller Information. Also zu sagen, dass die Welt nichts anderes ist als Information, welche durch Praxis konstruiert wird, also Pragmatismus, das ist eigentlich die Idee von einem informationellen Pragmatismus. Und ich weiß, das ist eine ziemlich radikale Behauptung. Also lassen Sie mich kurz versuchen zu erklären, was ich damit meine. Nehmen wir die Quantenphysik als Beispiel. Eine Interpretation der Quantenphysik sagt, dass der Kollaps der Wave-Funktion Information konstruiert. Denn ein Beobachter damit weiß, wo der Partikel sich befindet. Die Beobachterabhängigkeit von Quantenphysik bedeutet nichts anderes, als dass dieses Partikel ist untrennbar von dem Wissen über dieses Partikel, von der Information. Also laut dieser Interpretation dann, das kann man so daraus folgen, also ich bin nicht Quantenphysiker, ich kann das nicht total bestätigen, aber so wie ich die Quantenphysik nach dieser Interpretation verstehe, dann ist die materielle Welt, also die Partikel, die Atome und so alles, woraus wir bestehen, das ist Information. Nimmt man die Information weg, verschwindet der Partikel. Also Schluss, die materielle Welt, also unsere Welt, ist eine Welt aus Information. Also nach Quantenphysik. Aber gehen wir eine Stufe höher, gehen wir zum Leben über. Das Gleiche lässt sich sagen über Leben. Also nach dem heutigen Stand der Biologie kann ein Organismus nur dann überleben, wenn es aus den Störungen in der Umwelt die richtige Information konstruiert. Damit der Organismus weiß, zum Beispiel, was Essen ist, was man nicht essen darf, was Gefahr ist, wann man fliehen muss oder wer ein Partner ist, etc. All das ist Information, die ein Organismus intern konstruiert, aufgrund von eigentlich undifferenzierten Störungen in der Umwelt. Also ist Leben informationsbasiert und ist nur möglich aufgrund von Information. Und schließlich auf die Stufe von uns Menschen, dann ist unsere Welt, unsere menschliche Welt, nicht interessanterweise, das ist die Behauptung, diese Idee von informationellen Pragmatismus, wir leben in einer Welt, die nicht aus Dingen besteht, das hat man immer gesagt, und es ist schwierig, davon wegzukommen, dass man von Dingen umgeben ist, aber eigentlich ist das alles nur Information, denn ein Ding ist nur das, was wir von dem Ding wissen, das heißt, welche Information das Ding zu dem macht, was es ist. Also, informationeller Pragmatismus behauptet also, dass die Welt besteht aus Information, die durch praktische Interaktionen des Menschen mit der Welt konstruiert wird. Was das jetzt nun mit digitaler Transformation zu tun hat, also warum das wichtig ist, das ist natürlich etwas, worüber wir reden können.
Mhm. Sie haben jetzt von diesem Leben als Interaktion gesprochen. Da sind bei mir dann auch gleich wieder so Bilder entstanden, auch mit Information und Informationssystemen und unserer Informationswelt. Das formt in mir dann die Frage, was macht das alles eigentlich mit unserer Wahrnehmung, mit unserer menschlichen Wahrheit, vielleicht mit der Beziehung auch zu Realitäten aus? Das heißt, meine konkrete Frage an Sie insofern ist, inwiefern unterscheidet sich denn unser Denken in der digitalen Welt vielleicht von früheren Zeiten, also von der industriellen oder auch von der analogen Zeit, von diesen Zeitaltern?
Wenn wir in einer Informationswelt leben und nicht mehr in einer Welt von Dingen, dann hat das natürlich Folgen für die Art und Weise, wie wir die Welt und unsere Existenz als Menschen in dieser Welt verstehen. Aus der Sicht des informationellen Pragmatismus sind die Praktiken, also die praktische Interaktion mit der Welt, woraus Information entsteht, immer in irgendeiner Art und Weise materiell. Das heißt technisch vermittelt. Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren dadurch, dass er Werkzeuge herstellt und nutzt. um die Welt zu verändern und damit Information zu konstruieren. Information und alles, was wir wissen, wird nicht rein mental oder geistig konstruiert, wie die Philosophie, die Kognitionswissenschaft und immer behauptet hat, sondern durch aktive Gestaltung der materiellen Welt mithilfe von Werkzeugen, von Technologie aller Art. Und auch die Sprache ist eine materielle Technologie, ein Werkzeug der Kommunikation. Dies bedeutet, dass die Informationswelt eigentlich eine technische gestaltete Welt ist. Eine Welt, die aus und mit Werkzeugen und Technologie entstanden ist. Man könnte sogar sagen, und das ist auch eine ziemlich radikale Aussage, Technologie ist Gesellschaft. Und die Gesellschaft, und das ist unsere menschliche Welt, die Gesellschaft ist nicht anders als Technologie, in diesem breiten Sinne des Wortes. Heute ist es unvermeidbar, natürlich Technologie überall zu sehen und zu erleben. Dies war nicht immer so, aber der informationelle Pragmatismus sagt, dass Technologie in irgendeiner Form die Grundlage ist von allem unserem Wissen und Tun. Natürlich jetzt kommt es darauf an, was für Technologie unsere Welt gestaltet. Die Welt des Industriezeitalters war eine Welt der Maschinen. Die Welt heute ist eine digitale Welt. Eine Welt, die oft als Computer verstanden wird. Wie damals in der Industriegesellschaft alles als Maschine verstanden wurde, also auch der Mensch und Organisationen in der Gesellschaft wurden als Maschinen verstanden, also das sind Sachen mit mechanistischen Prozessen und voraussehbaren Outcomes, das ist eine Maschine. So heute wird alles als computational bzw. digitale Informationsverarbeitung verstanden. Wir hören oft, die Welt ist ein Computer, das Hirn ist ein Computer, die Gesellschaft ist ein Computer, ja, man hört sogar, das ganze Universum ist ein Computer. Denn überall wird der Umgang mit Information nach dem Modell des Computers verstanden. Ob man diese Metapher hilfreich findet oder nicht, und da bin ich oft nicht sicher, man spricht heute von einem computational Paradigma, welches das mechanistische Paradigma des Industriezeitalters ablöst. Also stellt sich die Frage, wenn Technologie die Welt bestimmt und unsere maßgebende Technologie heute die Digitaltechnologie ist, was bedeutet dies für unser Selbstverständnis? Also das war die Frage für uns als Mensch und was bedeutet das für uns im Leben in einer Gesellschaft, die durch diese Technologie maßgeblich bestimmt wird? Oder anders gefragt, und das ist jetzt die Subtitel des Buches, anders gefragt, was bedeutet digitale Transformation?
Das finde ich ist eine gute Frage. Die würde ich jetzt ganz gerne anschließen. Doch Sie haben jetzt gerade, das kam mir jetzt so in den Sinn, von Werkzeugen gesprochen. Und da ist mir eingefallen, dass in Ihrem Buch ja ein Titel eines Kapitels ist, der Unterschied, den ein Stein macht. Passt doch wunderbar jetzt beim Werkzeug dazu. Wollen Sie da ein bisschen drauf eingehen, David? Zu dem Kapitel, der Unterschied, den ein Stein macht?
Ach, das ist eine lustige Geschichte. Das ist eine fiktive Reise in die Urvergangenheit von einem Anthropologen, der dabei ist, als der erste Werkzeug überhaupt erschaffen wurde durch irgendeiner von unseren Primatenvorfahren. Also etwa 3,3 Millionen Jahre. Und wenn man denkt, Homo sapiens ist erst 300.000 Jahre erschienen, dann haben wir schon 3 Millionen Jahre vorher Technologie. Nun, was ist das? Oder? Und das ist die Idee, dass man zurückgeht und das mal anschaut durch diese fiktive anthropologische Reise. Und was man dort sieht, ist irgendein ein Hominid oder eine von unseren Vorfahren, das begann mit irgendeinem Stein, wahrscheinlich auf einem Flussberg, herum zu hantieren und damit lernte das als Werkzeug zu benutzen. Also die erste Steinaxt. Und eigentlich die Steinaxt war wahrscheinlich das erste Werkzeug überhaupt. Und wenn man denkt oder das annimmt, dass das, was wir als urmenschlich betrachten, nämlich das Schaffen und Benutzen von Werkzeugen etwas ist, das 3 Millionen Jahre vor dem Erscheinen von Homo sapiens da war, dann sieht man, dass irgendwas entstanden ist, worin wir als Menschen hineingewachsen sind, worin das sogar unsere Evolution also mit Großhirn und Sprachfähigkeiten und so weiter, dass das all das beeinflusst war. Und das war Technologie. Und diese Technologie hat natürlich Information mit sich gebracht, weil diese erste Hominid damals, vielleicht war das Lucy selber oder die Astrophysikerin, das Leakey entdeckt hat, war das, nehmen wir an, das war Lucy, oder? Dass Lucy plötzlich realisierte, dass sie ein Jäger war. Oder dass sie ihr etwas tun könnte und etwas entstanden aus ihr ist, das sie vorher nicht war. Und das ist Information. Also das ist die Idee von dem Kapitel in dem Buch. Es ist ein Versuch, eine fiktive Genealogie von Information und auch natürlich von Kultur.
Mhm. Ja, und auch von Sein, oder? Es ist nicht
nur. Ja, genau, weil natürlich in dem Moment, ich versuche das theoretisch zu erklären, indem ich drei Ebenen von emergenter Ordnung unterscheide. Ich glaube, ich weiß nicht, inwiefern das in diesem Buch vorkommt, aber die Idee ist, wir haben eine materielle Ebene von Ordnung. Das ist die Quantenphysik, oder die vorher erwähnt wurde. Wir haben eine, und aus dem heraus, aus der Komplexität, das mit den Atomen und Molekülen und so weiter entwickelt hat, dann ist irgendwann einmal in die Urchemie der Ursuppe der Erde sind Moleküle so komplex geworden, dass sie begonnen haben, sich selber zu replizieren. Aber es gibt Theorien darüber oder die geothermische Events und so weiter, sehr spannende Geschichten. Auf jeden Fall ist irgendwann einmal die Komplexität von der materiellen Welt derart groß geworden, dass eine neue Ebene emergente Ordnung erschienen ist, um das dann die Komplexität zu reduzieren, das war Leben. Also Leben kann Sachen machen mit der Materie, dass die Materie nicht selber machen kann. Leben ist eine höhere Ebene emergenten Ordnung. Und dann schließlich kann man das die gleiche Geschichte erzählen für das Leben. Also Leben ist komplexer geworden, Einzeller, Mehrzeller und dann Mehrzeller mit zentralen Nervensystemen und dann zentralen Nervensystemen mit Großhirnen. Und mit den Billionen und Aberbillionen von Verbindungen und Synapsen und so weiter. Und die Komplexität ist ja groß geworden, dass das nur durch eine höhere Ebene emergente Ordnung reduziert werden könnte. Nach allgemeiner Systemtheorie ist Ordnung immer die Reduktion von Komplexität. Also es ist etwas Höheres als Leben entstanden. Und das hat Luhmann natürlich als Sinn betrachtet. Also Luhmann war jemand, der diese Ebene, das Sinn als eine unabhängige Ebene emergente Ordnung seine Gesellschaftstheorie zugrunde legte. Er war dort ein Pionier mit der Gedanken. Und das finde ich sehr spannend, das finde ich sehr interessant, weil das ist, was diese Steingeschichte erzählt. Es erzählt die Emergenz vom Sinn. In dem Moment, dass Lucy realisiert hatte, hey, ich bin ein Jäger. Oder ich bin ein Bauer, ich kann Holz bearbeiten. In dem Moment ist etwas Neues entstanden, das vorher nicht da war. Und das, was da war, das kann man, weil das sinnvoll ist, oder? Man kann nicht sagen, dass diese Hominiden 3 Millionen Jahre vor, also die Steinwerkzeuge gemacht haben, sehr raffinierte Steinwerkzeuge. Ich habe sogar einen, die ich erworben habe aus einem Museum mit sehr viel Mühe, Not und langer Bürokratie, habe ich so eine. Und diese Steinaxt, das hat eine Bedeutung, einen Sinn. Das war Kultur. Und das ist 3 Millionen Jahre vor Homo sapiens da. Mhm. Also man kann nicht sagen, diese Wesen, diese noch nicht Homo sapiens, haben keine Ahnung gehabt, was sie dort machen. Haben keine Ideen gehabt. Also es gab Sinn, es gab Information, es gab das, was wir später als unsere Sinnwelt erleben, es gab das lang bevor wir evolutionsmäßig zu dem geworden sind, was wir jetzt sind. Mhm. Und das finde ich spannend, das ist sehr interessant, weil es fokussiert ein bisschen weg von Sprache, Rationalität und eigentlich diese Domain, wo die Philosophie seit den Vorsokratikern sich bewegt hat. Und das war die Idee von Pragmatismus auch, zu sagen, hey, vergiss die Vernunft und schaue, was deine Hände tun.
Sie haben jetzt Worte wie Komplexität, Ordnung, Sein, Sinn, Emergenz, Evolution.
Entschuldigung.
Dann ist alles wunderbar, David, alles wunderbar. Das führt mich nun wieder zu unserer ursprünglichen Idee zurück. Was bedeutet digitale Transformation? Wollen Sie da noch ein bisschen drauf eingehen? Was bedeutet
digitale Transformation? Ich komme auf das zurück. Also digitale Transformation bedeutet erstens die Transformation der Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen. Zweitens, wie wir uns organisieren und zusammenarbeiten in der Gesellschaft. Also der Mensch ist ein Organisationswesen, der Mensch lebt in Organisationen, die Familie ist eine Organisation. Alles, was Menschen tun, wenn sie zusammenkommen, um gemeinsam irgendein Ziel zu erreichen, das ist eine Organisation. Also die Gesellschaft, also der Mensch lebt in Organisationen, in einer Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist nichts anderes als kooperatives Handeln in Organisationen. Und die digitale Transformation transformiert das. Was vorher war, zu was es sein wird. Und wir kommen darauf zu sprechen. Und schließlich, es gibt eine dritte Transformation, man könnte sogar sagen Disruption, nämlich die digitale Transformation transformiert die Art und Weise, wie wir uns selber als Menschen verstehen. Also kann man sagen, digitale Transformation bedeutet drei Disruptionen. Nun, also ich sage ein bisschen über diese. Also in der digitalen Welt ist alles miteinander vernetzt und Information fließt in unvorhersehbarer und unkontrollierbarer Weise, weltweit und in Lifetime. Und dies ist die erste Disruption, denn vorher war Information gehütet, kontrolliert von Priestern, von Gelehrten, von Experten, Institutionen, Regierungen etc. Heute aber ist die Information überall und allen zugänglich und kann von allen gemacht und weltweit verteilt werden. Also das ist eine Riesendisruption in der Art und Weise, wie wir als Menschen mit Informationen, mit Wissen umgehen. Das ist die erste große Transformation. Die zweite besteht darin, dass geschlossene Organisationen, also wie vorhin gesagt, oder alles, was die Menschen kooperativ tun, um gemeinsam irgendein Ziel zu erreichen, ist eine Organisation, dass diese Organisationen immer vorher geschlossen waren. Und heute sind sie alle miteinander vernetzt. Und deswegen haben wir eine globale Netzwerkgesellschaft, nicht mehr die alte Industriegesellschaft. Die globale Netzwerkgesellschaft kennt interessanterweise in unserem heutigen Tag von Nationalismus und Identitätspolitik, die globale Netzwerkgesellschaft kennt keine nationalen Grenzen. Und diese neue Form der Gesellschaft besteht nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikationen. Also Menschen kann man eingrenzen, aber Kommunikationen kann man nicht. Und es kann auch nicht hierarchisch top-down gesteuert werden, denn ja, alle können kommunizieren oder und miteinander reden. Und das ist die zweite Disruption, also soziologisch gesehen. Es ist die Transformation von Organisationen, die vorher geschlossen waren, hin zu einer Netzwerkorganisation, die global miteinander vernetzt sind. Die dritte Disruption, dass die digitale Transformation ausmacht, ist, dass der Mensch, jetzt geht es um uns Menschen, oder dass der Mensch nicht mehr ein autonomes, rationales Subjekt ist. Also denken wir an Kant, denken wir an die europäische Aufklärung, an unsere Vorstellung, unsere moderne westliche europäische Vorstellung von Menschsein, das ist ein autonomes, rationales Subjekt. Und das ist jetzt weg vom Fleck. Also wir sind nicht mehr in der digitalen Zeitalter das freie, vernünftige Individuum der europäischen Aufklärung. Sondern, was sind wir? Wir sind ein Inforg. Also nicht ein Cyborg, sondern ein Inforg. Das heißt, ein informationelles Wesen, das aus Information besteht und in einer Welt von Information, also man kann von einem Infosphere reden, lebt. Ich bin die Information, die mich bestimmt, mich beschreibt, die meine Geschichte erzählt und nichts anderes. Und wir können alle diese Experimente zu Hause machen. Also wir können beim Einschlafen überlegen, okay, was bin ich, dass ich nicht in irgendeiner Art Information verpacken kann, sehen kann. Gibt es etwas Übriges? Mhm. Und wenn schon, dann was?
Ja.
Sobald wir das sagen, dann ist es wieder Information. Also eben, gut, das sei dahingestellt, es ist ein interessantes Experiment. Und wie immer die Experimente auskommt, ich glaube, es ist für uns spannend, das mal zu machen. Gut, also diese drei Disruptionen sind, also die Disruption der Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, die Disruption, Transformation der Art und Weise, wie wir uns organisieren und zusammenleben, zusammenarbeiten und schließlich die Transformation von unserem Menschen, von was wir sind als Menschen. Das ist, was digitale Transformation bedeutet. Und die Idee vom Subtitel des Buches, also Informationer Pragmatismus, eine Philosophie der digitalen Transformation, geht eigentlich darum, ja, was bedeutet das, wenn Information aus unserer praktischen Interaktion mit der Welt entsteht und diese Information ist durch digitale Technologie bestimmt, maßgeblich. Oder Technologie ist die materielle Transformation der Welt und das bestimmt dann ja, die Information, die Art und Weise, die Information, die wir haben. Und das ist, was wir sehen. Also das führt dann zur digitalen Transformation.
Mhm. Sie haben jetzt das Beispiel gebracht, sich abends die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Ja, oder wie wir uns selbst als Mensch auch verstehen, dass wir das vielleicht durchleuchten am Schluss eines Tages. Was mich dann zur Frage führt, wie verändert sich denn diese oder wie verändert überhaupt die digitale Welt unser Selbstverständnis als Mensch?
Ja, also das ist zum Teil das Spannendste an dieser digitalen Transformation-Geschichte. Was wird aus mich? Aus mir? Und das informationelle Selbst, also diese Info, ist, wie gesagt, nicht das freie, vernünftige Individuum der westlichen Moderne. Und das allein ist etwas sehr Radikales, weil also ich gebe Vorlesungen, Seminaren und so weiter und ich frage immer die Teilnehmenden, ja, wer sind sie? Und am Ende sind alle der Meinung, sie sind freie, vernünftige Individuen. Weil das sitzt in unseren Knochen seit hunderten von Jahren und wir sind so überzeugt, dass wir Individuen sind und dass wir grundsätzlich frei sind, alle sind frei geboren. Und dass wir vernünftig sind, was eine Anmaßung ist. all das ist, wir sind so überzeugt, das ist, was es bedeutet, Mensch zu sein, dass es sehr, sehr schwierig ist, ein anderes Menschenbild zu finden. Aber das ist die Herausforderung eben von Ihrer Frage und von der Idee der digitalen Transformation. Also was sind wir dann? Wir sind ein Wesen, das in Informationsnetzwerken und als selbst ein Informationsnetzwerk existiert. Nehmen wir KI als Beispiel, also künstliche Intelligenz. Wenn ich meine eigene KI-Assistent habe, und das werden wir gleich bald einmal haben, der mich besser kennt als ich selbst und alle meine Entscheidungen zusammen mit der KI gemacht werden, zum Beispiel, was ich studiere in der Schule, an der Uni, was für einen Job ich nehme, wie ich für meine Gesundheit sorge und sogar wer ich als Partner oder Partnerin wähle, dann bin ich ein Produkt eines Informationsnetzwerkes.
Mhm.
Es ist schon so, schon heute so, aber es wird extrem unübersehbar, also man wird das nicht mehr übersehen können, wenn ich wirklich ein KI habe, die mir die Information gibt, die ich brauche, um das zu werden, was ich bin und sein will. Okay, nun das Information selbst, diese Inform, ist also ein Wesen, das aus Information besteht und in einer Informationswelt lebt. Und ich glaube, das ist die Herausforderung im Bereich von philosophischer Anthropologie heute, ein Menschenbild zu machen, das irgendwie zukunftsfähig ist.
Mhm. Aber es macht mir ein bisschen Angst, David. Wenn Sie jetzt von Informationsnetzwerken sprechen und Sie erzählen, dass KI uns Informationen oder einen Rat gibt, was wir studieren sollen, welchen Partner wir wählen sollen. Das heißt für mich, dass wir gar nicht mehr auf unseren Erfahrungen aufbauen, sondern dass wir irgendeine technische Maschine nehmen, die dann vorgreift und uns sagt, was wir tun sollen. Was mich auch wieder dann in die Idee reinbringt, ist, sind wir dann wirklich noch freie Individuen oder was ist denn das dann auch für ein Leben, das wir führen, dass eine Maschine uns Tipps gibt? Und das bringt mich dann auch gleich zur nächsten Frage an Sie. Was ist denn dann ein gutes Leben? Also wenn wir wirklich so datengetrieben werden und uns von einer Maschine raten lassen, wie wir unser Leben formen können. Ist das noch ein gutes Leben?
Das ist auch eine gute Frage. Wenn das freie und vernünftige Individuum der westlichen Industriegesellschaft in ein informationelles Wesen, das in einer globalen Netzwerkgesellschaft lebt, transformiert wird, ändert sich notwendigerweise unsere Wertvorstellungen. Die humanistischen Werte der alten Industriegesellschaft wie Freiheit, Autonomie, Privatsphäre etc., die können uns leider nicht in die digitale Zukunft leiten. Schon heute merkt man überall, wie versucht wird, diese traditionellen modernen Werte, man spricht auch von europäischen Werten gegenüber China und den USA, durch immer komplexere und kostbare Regulierungen gegen die digitale Transformation aufrechtzuerhalten. Also, wir sind herausgefordert, durch die digitale Transformation neue Werte und Normen zu finden. Und das wird sehr schwierig, weil die alten Werte sind eigentlich das, was wir sind, was wir gewesen waren. Und jetzt sind wir in einem Transformationsprozess. Wir gehen langsam in eine globale Netzwerkgesellschaft, die wirklich in jeder Hinsicht anders ist, auch von der Grundwertvorstellungen von der traditionellen westlichen Industriegesellschaft. Und da wir bei dem Thema Freiheit sind, dann greife ich das auf, wenn ich darf. Es wird viel über Freiheit bzw. Autonomie. Also das ist eigentlich das Wort, das man eher braucht. Also heute geredet. Und auch mehr und mehr im Zusammenhang mit den neuen Technologien, also vor allem KI. Weil KI dazu drängt, dass alle Prozesse oder alles, was wir tun, automatisiert wird. Und Automation bedeutet gerade, dass der Mensch nicht mehr selbstständig entscheidet. Wenn ich mein selbstfahrendes Auto nutze, dann mache ich nicht die Entscheidungen. Das Auto macht die Entscheidungen. Wenn ich meine Fabrik automatisiere, dann machen die Roboter die Entscheidungen und nicht die Arbeiter oder das Management. Also die Automation, und das kommt, ja, glaube ich, unweigerlich und unausweichlich und wahrscheinlich schneller, als wir denken. Die Automation in allen Bereichen unseres Lebens, das verlangt, dass wir unsere traditionelle Vorstellung über Freiheit und Autonomie überdenken und uns Menschen neu definieren. Und wir können schreien, so laut wir wollen, ein Mensch in der Loop, aber es muss nicht mehr ein Mensch in der Entscheidungsloop sein von einem automatisierten Prozess. Aber dieser Mensch in der Loop ist genau das, was der Prozess schlecht macht. Mhm. Ineffizient, kostspielig und anfällig für Probleme. Und deswegen wird dieses Mensch verschwinden. Also es wird nichts bringen, einfach versuchen, die alte Autonomie aufrechtzuerhalten, indem man verlangt, dass in jedem automatisierten Prozess, was eigentlich Unsinn ist, weil Automatisierung bedeutet gerade, dass der Mensch nicht in der Loop ist. Ich müsste behaupten, dass der Mensch in der Loop sein muss. Und was bedeutet das dann für unsere Freiheit? Das ist die Frage.
Sie haben jetzt diese Entscheidung auch angesprochen, gerade bei der Freiheit, also dass wir frei sind, Entscheidungen zu fällen. Das hat für mich ja auch sehr viel mit Denken zu tun. Was mich wieder zur Philosophie bringt, die Liebe zum Wissen, zum Nachdenken. Und dann ist die Philosophie ja auch eine Art Denkwerkzeug. Und das bringt mich jetzt zu Ihrem ursprünglichen Titel von Ihrem Buch, dieser informelle Pragmatismus. Sie fordern, dass wir pragmatisch mit Informationen umgehen sollen. Was genau meinen Sie aber damit oder was hat das genau für eine Bedeutung mit Denkwerkzeug?
Pragmatismus bedeutet, dass die Information, die wir sind, aus unseren praktischen sozialen Handlungen konstruiert wird. Also diese Handlungen und die Information, die daraus entsteht, die sind nicht einfach unsere. Also sie sind mitbedingt und geprägt von der Technologie, die wir unausweichlich nutzen, also die Werkzeuge, schon von damals 3,3 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Also digitale Technologie hat aber, im Gegensatz zu dem alten Steinakt, digitale Technologie hat ihre eigene Affordances. Also dieser Begriff von Affordances, das ist sehr wichtig in dieser ganzen Diskussion. Und eine Affordance ist die Art und Weise, wie ein Ding, eine Technologie, unseres Denken und Handeln beeinflusst. Und das ist nachgewiesen, das gibt es. Also irgendein Werkzeug zu benutzen, gibt eine ganz andere Art zu denken und handeln, wie irgendeine andere Technologie zu benutzen. Also das sind Affordances. Nun, wir können uns fragen, was sind die Affordances von den maßgebenden Technologien, die wir heute benutzen? Das sind die Digitaltechnologien. Und ich tue das also in diesem Buch ein bisschen, aber auch in anderen Publikationen. Dass diese Affordances, wir können sie als Normen, sie sind normativ. Also sie zwingen uns nicht, oder? Es ist nicht deterministisch, was die Technologie auf uns so zubringt als Affordance, sondern es ist eine normative sagen wir Zwang, eine leichte Zwang, ein Nudging, Nudging, oder es ist normativ und nicht deterministisch. Und also nennen wir sie Normen. Und wir können dann von Netzwerknormen sprechen, als die Affordances, die von der digitalen Technologie in sich ableiten lassen. Und sie steuern dann unseren Denken, Handeln in diese neue, transformierte Welt. Was sind die? Also eine ist zum Beispiel Konnektivität. Also die Technologie fordert uns heraus, uns zu verbinden. Also zu, mit allem, mit überall, mit allem vernetzen und zu verbinden. Das erleben wir jetzt zum Beispiel in die Internet of Things, oder? Dass alles miteinander verbunden wird, alles produziert Informationen, die Information fließt zusammen in Cloud, wird verarbeitet und tun. Also das ist Konnektivität. Eine zweite ist Flow, also fließen. Das heißt, die Information ist nicht mehr eingeschlossen in sogenannte Silos, sondern sie fließt überall in unvorhersehbarer und unkontrollierter Art und Weise. Eine dritte wäre Partizipation. Das heißt, wir können nicht mehr aussteigen, wie man in den 70er und 80er Jahren meinte, sondern wir sind unausweichlich in Netzwerken aller Art eingebunden und wir sind herausgefordert, Informationen, die wir bekommen in diesen Netzwerken, dann weiterzugeben und zu nutzen. Also wir sind partizipativ. Also die Norm der Technologie heißt mach mit. Transparenz ist auch, könnte man sagen, ein Netzwerknorm, denn man kann sich im Netzwerk nicht verstecken oder sich verschleiern. Also das sehen wir in all die Leaks und in die Hacks und das, was immer man versucht heutzutage geheim zu halten, landet auf den Frontpages der Zeitungen irgendwann einmal oder wird in Darknet verkauft. Also es gibt in Netzwerken eigentlich Transparenz als Grundnorm. Und zum Beispiel bei den Medien. Wir verlangen zu wissen, woher Information kommt. Oder was sind die Quellen? Wie zuverlässig sind sie? Das ist Transparenz. Kommunikation ist stark wichtig. Also wenn die Gesellschaft aus Kommunikationen besteht, wie Luhmann zum Beispiel behauptet, dann müssen wir uns damit zurechtfinden, dass wir kommunizieren. Also dass wir unsere Stimme erheben, dass wir Stellung nehmen zu den Problemen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Und das ist eine sehr interessante Unterpinnung der Demokratie. Die grundsätzliche Demokratie-Idee der westlichen Moderne wird nicht abgeschafft durch die digitale Transformation, sondern kommt durch die Hintertür von dieser, ja, man sagt das auch, Demokratisierung von allen Kommunikationen. Und schließlich, man könnte auch sagen, Authentizität ist ein Netzwerknorm. Denn Netzwerke funktionieren nur aufgrund von Vertrauen. Also muss man bereit sein, zu sagen, wer man ist, wofür man steht, welche Rolle man spielt in den Netzwerken, in denen man lebt, um erfolgreich, also in Netzwerken, zu agieren. Das sind so Netzwerknormen, wir nennen sie. Das sind die Affordances, die als normativ unser Denken und Handeln in der globalen Netzwerkgesellschaft leiten.
Jetzt ist ja die digitale Transformation, so wie ich sie auch vorher verstanden habe, kein Naturereignis, sondern wir Menschen gestalten und formen die ja mit. Meine Frage an Sie wäre jetzt, wie verantwortungsvoll, wie klug, wie menschlich wollen oder können wir das denn tun als Mensch?
Wir können am besten, glaube ich, mit der digitalen Transformation umgehen, wenn wir versuchen, diese Netzwerknormen, die vorhin kurz besprochen wurden, zu folgen. Also das bewusst zu sein. Und wo immer möglich, sie zu implementieren. Also nehmen wir ein Beispiel, um diese Idee versuchen konkret zu machen. Nehmen wir KI wieder. Also KI sollte nicht als alleinstehende Maschine betrachtet werden, sondern immer als Akteur in einem Netzwerk. Das heißt Menschen und Nicht-Menschen. Also Nicht-Menschen sind alle die Artefakte und alles, was uns umgibt, was vorher die Dinge waren. Also das Ganze als ein Netzwerk. Und das ganze Netzwerk dann, muss man dann schauen, folgt es diese Normen oder nicht? Und wo nicht, was kann man tun, damit das mehr in Compliance mit diesen Normen geschieht? Also müssen wir immer fragen, wo eine Technologie in den Netzwerken, welche unser Leben bestimmen, eingesetzt wird. Also hier ein Beispiel, ein konkretes Beispiel. Nehmen wir eine Schule. Die Schule als Ganzes kann man als ein Netzwerk betrachten. Also müssen wir fragen, ob KI, wie zum Beispiel die Schule als Ganzes und nicht bloß diesen oder jenen Unterricht zu einem besseren Lernort und Lernerlebnismarkt. Das Netzwerkdenken also zwingt einem immer das Ganze, Mensch und Technologie, in Betracht zu sehen und nicht bloß irgendwelche einzelnen Technologien. Wenn alles miteinander verbunden ist und alles partizipiert in einem Netzwerk, dann sind alle Akteure, Menschen und Nicht-Menschen, auf der gleichen Ebene zu verstehen.
Bräuchten wir dann eine neue Ethik, wenn Sie sagen, dieses Netzwerken miteinander, Technik und Mensch und Normen, die uns auch leiten, brauchen wir dann eine neue Ethik?
Ja, das führt direkt zur Frage der Ethik. Jedes Zeitalter natürlich hat seine eigene Ethik und Politik. Dies wird auch der Fall sein für das digitale Zeitalter und die globale Netzwerkgesellschaft. Ich habe in anderen Büchern zum Beispiel Hacking Digital Ethics oder From Systems to Actor Networks, die ich zusammen mit meiner Partnerin Andrea Belliger verfasst habe, diese Perspektive ausführlich zu beschreiben. Im Grunde genommen aber geht es immer darum, die Normen, oder die vorhin erwähnt wurden, die sich aus den digitalen Technologien ableiten, möglichst umfassend zu folgen und zu implementieren. Daraus ergeben sich neue Werte für eine digitale Ethik. Also eine digitale Ethik ist heute fast überall, ich würde sagen zu 99,9% heißt digitale Ethik Privatsphäre, Autonomie, Freiheit. Das sind die alten Werte der westlichen Industriegesellschaft, die man versucht irgendwie an die neuen Technologien anzupassen, aber zumeist mit der Folge, dass man die neuen Technologien einfach ablenkt oder versucht zu umgeben. Wenn man jetzt die Technologien, die Affordances der Technologien, die Netzwerknormen, die sich von dieser Affordances ableiten lassen, wenn man die dann als Werte nimmt, als neue Werte nimmt, dann bekommt Konnektivität einen Wert. Oder es geht nicht darum, dass ich mein Handy dauernd ausschalte oder in der Schule gar nicht brauchen darf. Es geht darum, dass ich mich vernetze. Denn das ist etwas Wertvolles. Das bringt einen Mehrwert. Tatsächlich so. Man wird diese Lektion hart lernen müssen, hier in Europa vor allem, in China viel weniger. Aber ich glaube, es wird in diese Richtung gehen. Und diese neuen Werte, oder die man schon ahnungsweise sehen kann in die Netzwerknormen, diese neuen Werte, die werden, glaube ich, das, was im Zentrum steht in Zukunft, was entscheidend ist für eine Ethik und dann auch interessanterweise für eine Politik in der Zukunft sein.
Sie haben jetzt Vernetzung und auch Verbundenheit mehrmals schon angesprochen, die ich persönlich auch als sehr wichtig empfinde bei uns Menschen. Was ist denn, wenn wir jetzt den Bogen zu Ihrem Buch zurück einschlagen? Was ist denn für Sie so das zentrale Gedankengut, was Sie Ihrem Leser, Ihrer Leserinnen auf jeden Fall mitgeben möchten, was Sie auf jeden Fall aus Ihrem Buch mitnehmen?
Also ich wäre vor allem dankbar für ein offenes und neugieriges Mindset. Denn was mich motiviert hat, das Buch zu schreiben, war die Überzeugung, dass die Welt sich durch die digitalen Technologien radikal ändert und dass neue Denken nötig ist.
Was bereitet Ihnen denn Hoffnung für diese rasante Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, dass wir die digital auch gut beschreiten können? Was ist Ihre Hoffnung?
Ja, eben dies, dass sich die Technologien und das Experimentieren mit diesen Technologien möglichst schnell zu neuen Lösungen unserer globalen Problemen wie Krieg, Klimaänderung, Migration, Überkomplexität und allgemeine Ratlosigkeit. Also wir haben enorm eine ganze Liste von globalen Problemen, die Nationalstaaten auf ihre nationalen Ebenen gar nicht angehen können. Und sie tun es auch nicht. Das sehen wir in die ganze Klimaproblematik, aber auch in Migration, die Überkomplexität der Finanzmärkte und. Alle diese globalen Probleme können nicht auf nationalen Ebenen gelöst werden. Also musste man dann durch diese neuen Technologien, die über die nationalen Grenzen hinausgehen und global operieren, musste man versuchen, neue Lösungen zu finden. Und dort liegt meine Hoffnung.
Und Hoffnung hat ja immer einen Gegenpart. Das ist ja auch ein bisschen so die Angst oder die Furcht, will ich jetzt mal sagen. Wenn Sie so in die nächsten 10 bis 20 Jahre schauen, also schauen wir mal auf die Zukunft, nicht in die Zukunft, sondern auf die Zukunft. Welche Entwicklung bereiten Ihnen dann Sorgen?
Ich glaube, Ihr Vorschlag 10 bis 20 Jahre ist realistisch. Ich glaube, wir alle Experten sagen, ja, wir werden es sehen in dieser Zeitspanne. Und ich habe vor allem die positiven Seiten der digitalen Transformation im Auge gehabt und versucht zu beschreiben. Natürlich gibt es auch Schattenseiten. Was zum Beispiel wird aus den Menschen, wenn die Roboter die Arbeit machen? Seit Tausenden von Jahren versteht der Mensch sich selbst als Arbeitstier. In der Bibel war der Mensch wortwörtlich zum Arbeiten verdammt. Und seit Beginn der Menschheit war ein Leben ohne Arbeit für jeden normalen Menschen unvorstellbar. Aber wer sind wir und was werden wir tun, wenn wir nicht mehr durch Arbeit definiert sind? Hier gibt es keine Antworten. Also ich glaube, soweit ich das überblicke, niemand in der Politik oder in der Wirtschaft hat bis jetzt diese Frage ernsthaft überlegt oder irgendwelche Szenarien entwickelt, die beschreiben, wie wir mit dieser Situation, die zweifellos auf uns zukommt und wahrscheinlich in diesen 10 bis 20 Jahren Zeitrahmen, die Sie dort erwähnt haben, die sicher auf uns zukommen wird. Also man spricht zwar von einem Post-Labor Economy, von Universal Basic Einkommen, also allgemeine Grundeinkommen und, aber wie genau das funktionieren soll, ist vollkommen unklar und vollkommen unvorbereitet, soweit ich das sehe. Und das macht mir Sorgen. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht in die Lage sein werden, die radikale Umstrukturieren unserer Gesellschaft durch KI und Robotik erfolgreich und konfliktlos zu bewältigen. Also das Chaos, das dadurch entsteht, wenn 80% der Menschen arbeitslos sind, Chaos, die dadurch entsteht, könnte verheerend sein. Das macht mir Sorgen.
Was denken Sie denn, was könnte denn ein erster pragmatischer Schritt sein, den jeder von uns gehen kann, um digital bewusster und vielleicht auch reflektierter zu leben?
Vernetze euch. Lasst die Informationen fließen. Mach mit bei der Produktion und dem Verteilen von Informationen. Fördere Transparenz. Nimm teil an Kommunikation. Seid authentisch. Eben, das sind die Netzwerknormen, worauf die globale Netzwerkgesellschaft begründet ist.
David, habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten? Oder sagen Sie jetzt, oh, Claudia, das hätten Sie mich unbedingt noch fragen müssen. Ist da irgendwas offen geblieben?
Nein, Sie haben alle wichtige Fragen gestellt und es hat mich sehr gefreut, diese Fragen versuchen zu beantworten.
Ich danke Ihnen auch sehr für Ihre Antworten, David. Ich beende den Podcast immer ganz gern mit so einer Art Kaleidoskop, nenne ich es immer. Das heißt, ich frage oder ich formuliere Sätze an und Sie beenden diese Sätze kurz, intuitiv, wie Sie es gerade wünschen. Und bei Ihnen habe ich mir 5 angefangene Sätze überlegt. Darf ich starten?
Schenken Sie los.
Lege ich gleich los. Gut. David, in einer Welt zu leben, die durch digitale Information geprägt ist?
Es ist die Herausforderung unserer Zeit und auch unserer Hoffnung.
Die digitale Transformation verändert
alles.
Unsere Vorstellung von Öffentlichkeit und Diskurs verändert sich, wenn Algorithmen
helfen, evidenzbasierte Entscheidungen auf allen Ebenen und in allen Bereichen zu machen.
Der Mensch in der digitalen Welt
ist nicht der Mensch der europäischen Moderne, sondern ein etwas Neues, das wir noch zu entdecken haben.
Verantwortung im pragmatischen Umgang mit Informationen.
Wenn wir von den Affordances der digitalen Technologien und deren Netzwerknormen lernen.
Lieber David, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Antworten und hoffe auf Ihr nächstes Buch und auf weitere Gedanken von Ihnen auch aus dem philosophischen Raum und sage dann einfach mal bis bald.
Danke, Claudia.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?